DW Menschen und Märkte.
Deutsche Anleger reagieren gelassen auf den Superwahlsonntag. Terrorismus in den Urlaubsländern, was können die Reiseveranstalter besser machen? Die Lufthansa und die Nazi-Diktatur. Ein Historiker gibt Antworten ohne den Segen der Kranichlinie. Und schließlich ist Cebit-Time in Hannover. Wir fragen, was die Digitalisierung aus unseren deutschen Vorzeigebranchen machen wird. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Rolf Wenkel. Der Superwahlsonntag ist vorbei. In 3 Bundesländern haben die Wähler gesprochen. Und für viele erschreckend ist der Wahlerfolg der AfD, die aus dem Stand zweistellige Ergebnisse erzielt hat, indem sie die Ängste der Bürger schürt, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus fördert. Wie ist das an der Börse angekommen? Schließlich leben die deutschen Unternehmen vom Export, von der Globalisierung und können eine Partei, die den Fremdenhass schürt, überhaupt nicht gebrauchen. Alexander Schmidt.
Während sich der Bundesverband der deutschen Industrie wegen der Wahlerfolge für die rechtsextreme AfD bereits um den Wirtschaftsstandort Deutschland Sorgen macht, sind die Börsenprofis etwas entspannter. Etwa Stefan Schneider, Volkswirt der Deutschen Bank.
Das Parteiprogramm der AfD in Bezug auf Wirtschaftspolitik anschaut, ist es ja eher dünn, aber ist sicherlich nicht das, was eine exportorientierte, starke Volkswirtschaft braucht. Aber die AfD ist bis jetzt noch in keiner Regierung, also von daher braucht man sich da wahrscheinlich auch keine Sorgen machen.
Robert Halver, Aktienmarktstratege der Baader Bank, sagt:
Ich denke, nach ein paar Tagen und Wochen wird man das sicherlich etwas ruhiger sehen. Man wird feststellen, dass die etablierten Parteien durchaus Mehrheiten bilden können. Und man wird auch dann darauf verweisen, dass in anderen Ländern ja auch mehrere Parteien dabei sind, links wie rechtsradikale. Also es wird im Ausland dann irgendwo niemand mehr stören.
Auch Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sieht Deutschland in der europäischen Normalität angekommen.
Es ist ein Warnsignal, aber ein europäisches Warnsignal. Denn in den meisten europäischen Ländern haben wir Protestparteien. Im Süden kommen sie mehr aus der linken Ecke. Im Norden der Währungsunion, in Deutschland und Frankreich, mehr aus der rechten Ecke.
So wie die AfD, die für die Investoren an den Finanzmärkten als Partei noch nicht so einfach zu verstehen ist. Stefan Schneider von der Deutschen Bank sieht sie im Bund mit anderen Protestparteien.
Das ist auch eine Sorge, die man aus wirtschaftspolitischer Perspektive haben muss, dass die AfD ja doch eher globalisierungskritisch ist und gerade versucht, die Wähler, die von der Globalisierung enttäuscht sind, abzugreifen.
Was mitunter im Ausland ein merkwürdiges Bild entstehen lassen könnte. Immer mehr Bürger einer der führenden Exportnationen dieser Welt lehnen eine zunehmende internationale Zusammenarbeit und Verflechtung von Unternehmen und Politik ab. Jörg Krämer von der Commerzbank glaubt nicht, dass Investoren das zum jetzigen Zeitpunkt abschrecken wird.
Sie können das einordnen und sie wissen auch, dass in den Ländern, in denen jetzt die Wahlen stattgefunden haben, dass es dort weiter stabile Regierungen geben wird.
Stabilität, verlässliche Rahmenbedingungen. Diesen Wunsch der Investoren sieht auch Robert Halver von der Baader Bank.
Die Wirtschaft möchte sehen, dass es die Parteien schaffen, die etablierten Mehrheiten zusammenzubekommen. Und die Wirtschaft freut sich sicherlich darüber, dass die FDP vielleicht hier und dort mitmischen darf.
Sozusagen als Gegenentwurf zu einer AfD, die gegen Ausländer, Flüchtlinge oder Globalisierung Stimmung macht. An der Kurstafel im Frankfurter Handelssaal hat der Ausgang der 3 Landtagswahlen keine Spuren hinterlassen. Angetrieben von den milliardenschweren Hilfen der Europäischen Zentralbank und Kursgewinnen in den USA und Asien, klettert der DAX weiter nach oben, pendelt um die Marke von 10.000 Punkten.
In der Elfenbeinküste haben am Sonntag bewaffnete Angreifer Menschen in 3 Urlauberhotels und an einem Strand angegriffen. 22 Menschen wurden getötet. Im Januar wurden bei einem Anschlag in Istanbul vor der Blauen Moschee 11 deutsche Touristen getötet. In Ägypten ist eine russische Passagiermaschine vermutlich von Terroristen abgeschossen worden. Kein Wunder, dass die Buchungszahlen für Urlaube in Ländern wie der Türkei, Ägypten oder Tunesien stark zurückgegangen sind. Am Telefon begrüße ich jetzt den Sachbuchautor und Sicherheitsberater Jörg Traubot. Herr Traubot, Sie werfen den Reiseveranstaltern und dem Deutschen Reiseverband vor, den Terrorismus sozusagen als dunkle Wolke zu begreifen, die doch hoffentlich irgendwann bald wieder verschwinden wird. Aber das reicht vermutlich nicht, oder?
Nein, ganz und gar nicht, Herr Wenkel. Es besteht der Eindruck, dass die Hotels und Reiseveranstalter, insbesondere in der Türkei, mit Low-Budget-Angeboten versuchen, verlorene Urlauber wieder ins Land zu locken. Hier wird meiner Ansicht nach zu sehr nach dem Grundsatzverfahren Augen zu und durch. Für mich ein erschreckender Zustand. Der deutsche Tourist wird mit seinen Ängsten nicht genügend ernst genommen.
Aber die Erfahrung hat doch gezeigt, dass die Touristen auch nach schrecklichen Anschlägen, wenn nur denn irgendwann wieder Zeit vergangen ist, wiederkommen. Und zwar die Engländer vielleicht ein bisschen früher, die Deutschen was später.
Ja, das ist richtig. Das galt in der Vergangenheit. Doch 2015 hatten wir ein Schreckensjahr mit mindestens 18 Terroranschlägen und fast 1000 Toten. Die Türkei, Ägypten und Tunesien, Sie haben das ja eben genannt, waren aus touristischer Sicht besonders betroffen. Angenommen, wir hätten nun 2016 keine Anschläge mehr, dann könnte auch ich mir vorstellen, dass die sogenannte dunkle Wolke tatsächlich vorbeizieht. Doch dem ist nicht so. Wir haben in 2016 bis heute bereits 13 Terroranschläge mit über 200 Toten, von den vielen Verletzten ganz zu schweigen.
Diese Anschläge auf speziell auf Urlaubsziele, hat das Ihrer Meinung nach Methode?
Ja, das ist das, was mich am meisten bestürzt. Es ist eine Konzentration auf Touristen. Dieser Anschlag erinnert tatsächlich stark an das Blutbad am 26. Juni letzten Jahres bei Sousse in Tunesien. Vielleicht erinnern Sie sich, bei dem 38 Menschen, darunter ja auch zwei Deutsche, starben. In Sousse kam übrigens der Täter mit dem Boot als harmloser Typ mit einem Sonnenschirm unter dem Arm scherzend an den Strand.
Ja, Sie sagen, die Veranstalter hoffen auf eine dunkle Wolke, die bald wiedergeht. Ansonsten machen Sie Sonderangebote. Das heißt, Sie vermissen bei den Veranstaltern nachhaltige Sicherheitskonzepte. Wie sollen die denn aussehen?
Ja, ich sehe die Sicherheitsverantwortung für den Urlauber in Zukunft auf zwei Ebenen. Erstens, der Urlauber selbst sollte sich nicht zu sehr auf die Reiseveranstalter verlassen, sondern selber sehr genau recherchieren, welche Länder riskant sind. Allerdings wohl wissen, dass ein Terroranschlag überall passieren kann.
Sie sprachen von zwei Ebenen, Entschuldigung, der Sicherheitskonzepte. Ja. Was ist denn die zweite Ebene?
Ja, die zweite Ebene, die Reiseveranstalter verstehen sich als private Dienstleister und geben die Sicherheitsverantwortung sehr gern an staatliche Organe ab. Das darf in Zukunft einfach nicht mehr sein. Die Reiseveranstalter müssen davon abgehen, dass die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes das Maß aller Dinge sind. Denn diese Warnungen kommen doch erst, wenn etwas passiert ist. Dann ist es für die Betroffenen zu spät. Reiseveranstalter müssen eine eigene Sicherheitsabteilung haben, in denen, wie ich denke, ähnlich wie im Geschäft, in großen Firmen eine eigene Lagebeurteilung gemacht wird, bevor man eine Reise verkauft. Dazu gehört auch die Sicherheitsanalyse und Prüfung der Hotels, ob die Anlage überhaupt als geschützt gelten kann.
Also ich stelle mir das ein bisschen komisch vor, dass man da quasi als Urlauber hinter Stacheldraht in einem Urlaubsghetto streng bewacht wird, so nach dem Motto, die Ehrlichen werden eingesperrt und die bösen Buben laufen draußen frei rum.
Ja, da ist schon was dran. Also wer Urlaub macht, der hat ja irgendwo auch diesen Wohlfühlgedanken und der möchte nicht viel Geld dafür investieren, dass er plötzlich von Menschen mit Schnellfeuergewehren dort am Strand bewacht wird. Aber es gibt eine diskrete Lösung und ich glaube auch, dass wir derzeit lernen, mit Sicherheitskräften anders umzugehen, sie mehr zu akzeptieren, als das in der Vergangenheit war. Sie werden sehen, wenn die Europameisterschaft in Paris laufen wird, da werden ganze Kompanien von Sicherheitskräften zum Schutz der Zuschauer abgestellt sein. Und man wird das dort zumindest als positiv empfinden.
Adler und Kranich ist ein Buch, das der Blessing Verlag heute veröffentlicht hat. Es erzählt die Geschichte eines Unternehmens, das sich bis heute nicht seiner Nazi-Vergangenheit stellen will, die Lufthansa. Buchautor Lutz Budras durfte zwar in die Archive gucken, den offiziellen Segen von der Lufthansa zu diesem Buch hat er allerdings nie bekommen. Sarah Judith Hoffmann sprach mit dem Autor über einen Streit, den dieser nie wollte.
2000, 2001 habe ich eine Studie für die Lufthansa verfasst über ihre Zwangsarbeiterbeschäftigung und damals ist diese Studie nicht publiziert worden. Und seitdem habe ich eigentlich nicht immer, aber dann ab und zu mal darüber nachgedacht, warum die Lufthansa das eigentlich macht. Also warum geht sie so mit ihrer Geschichte um? Das Ergebnis ist eben jetzt dieses Buch, Adler und Kranich, also wo ich versuche zu erklären, warum ein großer deutscher Konzern oder ein Vorzeigekonzern so mit seiner Geschichte umgeht. Aber um zu erklären, warum er so damit umgeht, dazu muss ich eben dann auch nochmal die Geschichte schreiben, also um sowas wie eine sichere Grundlage zu haben, auf der ich argumentieren kann.
Die Lufthansa sagt ja bis heute, sie sei nicht Rechtsnachfolger der einstigen deutschen Lufthansa und habe demnach auch nicht so viel mit der Geschichte vor der Neugründung 1953 zu tun. Wie sehen Sie das? Also wann wurde die Lufthansa denn nun eigentlich gegründet? 1926 oder 1953?
Die erste Lufthansa wurde am 6.1.1926 gegründet, die zweite Lufthansa am 6.1.1953. Allein daraus kann man schon sehen, dass die Gründer der zweiten Lufthansa diese Neugründung in eine Tradition oder in eine Kontinuität mit der ersten stellen wollten. Sie will sich also auf der einen Seite ein wenig absetzen von den Verbrechen, an denen die Lufthansa während der Zeit des Nationalsozialismus durchaus beteiligt war. Sie will aber auf der anderen Seite die Bilder nutzen, die aus der Luftfahrt der 20er Jahre auf uns überkommen sind. Also diese schönen Bilder von Wiederaufstieg Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg, Völkerverständigung, Frieden, Abenteuer. Also alles das, was wir normalerweise mit der frühen Luftfahrt verbinden.
Inwieweit wird denn in dieser Zeit, also von 1933 bis 1945, die Lufthansa Teil des Regimes? Oder wäre das nun zu viel gesagt?
Naja, die Lufthansa wird ganz gewiss Teil des Regimes. Also die Lufthansa ist sogar dabei, sehr, sehr stark daran beteiligt, dieses Regime aufzurichten. Sie schließt sich mehr oder weniger stark den Nationalsozialisten an, also konkret Hermann Göring, der den Chef der Lufthansa, also das eigentlich ausschlaggebende Vorstandsmitglied, Erhard Milch, im Januar oder Ende Januar 1933 zum Staatssekretär, zunächst des Reichskommissariats für Luftfahrt, später des sogenannten Reichsluftfahrtministeriums ernennt. Von diesem Zeitpunkt an ist die Lufthansa recht eigentlich sowas wie eine getarnte Luftwaffe.
Inwieweit, würden Sie sagen, macht sich die Lufthansa damit auch an Kriegsverbrechen schuldig und vielleicht auch eben darüber hinaus mit dem Einsatz von Zwangsarbeitern?
Was die Lufthansa von anderen Unternehmen unterscheidet, ist, dass sie die Zwangsarbeiter regelrecht ausbeutet, um Mittel anzuhäufen für den Wiedereinstieg in den zivilen Luftverkehr nach dem Krieg. Also das heißt, Zwangsarbeiter sind für die Lufthansa nicht irgendwie wie bei anderen Unternehmen so ein Mittel, um die industrielle Fertigung aufrechtzuerhalten, sondern sie sind tatsächlich sowas wie die Möglichkeit, Profit zu machen.
Wie ist die Position dann nach dem Krieg? Also wird die Lufthansa zur Rechenschaft gezogen, eben auch für diese Verbrechen, die sie begangen haben?
Also die Lufthansa wird wie die meisten Unternehmen, nicht dazu zur Rechenschaft gezogen. Aber die Lufthansa hat natürlich im Gegensatz zu anderen Unternehmen dann ein sehr bitteres Schicksal. Sie wird zum Teil der Luftwaffe erklärt und muss wie die gesamte bewaffnete Macht Deutschlands aufgelöst werden. Das wird dann 1951 wird die Liquidation beschlossen und bis dahin ist eigentlich an eine Wiederaufnahme des zivilen Luftverkehrs in Deutschland nicht zu denken.
Nun könnte man ja sagen, okay, die Lufthansa hat recht, es gibt einen Bruch nach 1945, das Unternehmen wird 1953 völlig neu gegründet. Warum sagen Sie jetzt, ganz so stimmt das nun doch nicht?
Die Gründer stellen die zweite Lufthansa in die Tradition der ersten, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass natürlich die Lufthansa von denselben, also teilweise sogar von denselben Leuten wieder gegründet wird, die sie 1926 gründen.
Andere Unternehmen, selbst jetzt die Familie Quandt oder Dr. Oetker, die dies auch ziemlich spät getan haben ja aber in den vergangenen Jahren die NS-Vergangenheit ihrer Familien und der Unternehmen aufarbeiten lassen. Wovor, würden Sie sagen, hat die Lufthansa Angst?
Ich glaube, dass wir eben immer noch sehr, sehr viele Bereiche in der deutschen Gesellschaft oder in der deutschen Wirtschaft haben, die von bestimmten Bildern profitieren, die ihnen in der Zeit des Nationalsozialismus und vorher angehängt worden sind. Und die Luftfahrt ist wahrscheinlich der Bereich, der am wenigsten sich damit auseinandergesetzt hat, inwieweit sind also die Bilder, mit denen wir arbeiten und mit denen wir werben, inwieweit hängen die noch mit dem Nationalsozialismus oder mit dieser Luftfahrt-Euphorie der 20er Jahre zusammen?
Das war der Buchautor Lutz Budras im Gespräch mit meiner Kollegin Sarah Judith Hofmann. Zum Schluss gehen wir zur CeBIT nach Hannover. Die Digitalisierung der Wirtschaft ist das große Thema der Computermesse CeBIT. Veränderungen in der Produktion, in der Logistik und im Vertrieb ermöglichen mehr Effizienz und große Kosteneinsparungen. Aber was bedeutet das für die Arbeitsplätze? Könnte sich die Digitalisierung für deutsche Schlüsselbranchen wie Automobilbau, Maschinenbau und Chemieindustrie gar als Jobkiller erweisen? Andreas Becker berichtet aus Hannover.
Die gute Nachricht, es gibt WLAN auf der Digitalmesse CeBIT, also kostenloses und schnelles Internet. Die schlechte, wer es nutzen will, muss sich mit einem 14-stelligen Code registrieren, den er versteckt auf der Eintrittskarte findet. Alle 4 Stunden muss man sich dann erneut einloggen. Einfach ist anders. In vielen ländlichen Regionen Deutschlands sieht es, was die Verfügbarkeit von schnellem Internet angeht, dagegen richtig düster aus. Doch auch in der Provinz sitzen Firmen, nicht selten Maschinenbauer, die ihre Produkte in die ganze Welt verkaufen. Wenn die ihre digitale Entwicklung vorantreiben wollen, scheitert es oft schon am Netzzugang, sagt Udo Ungeheuer, Präsident des Vereins Deutscher Ingenieure VDI.
Es kann nicht sein, dass wir Regionen in Deutschland haben, die noch nicht mal Anschluss an Internet haben. Das geht halt nicht. Und wir müssen hier dringend zulegen. Wir müssen wirklich in dem Ausbau des High-Speed-Internets oder der Breitbandverkabelung müssen wir in allen Regionen in Deutschland wirklich vorankommen. Und wir müssen schneller sein, schneller aufholen als der Wettbewerb. Das ist das Problem.
Fast 50% der vom VDI befragten Fachleute bewerten die Wettbewerbsfähigkeit des IT-Standorts Deutschland nur als durchschnittlich. Deutlich mehr als noch vor 4 Jahren. Bei den neuen Geschäftsmodellen, die auf Vernetzung und Online-Plattformen basieren, sehen nur 15% der Befragten Deutschland gut aufgestellt. Bei großen Online-Plattformen, die sich an private Nutzer richten, ist der Zug für die Deutschen längst abgefahren. Hier bestimmen Firmen wie die Online-Händler Amazon und Alibaba, der Übernachtungsservice Airbnb und der Taxidienst Uber das Feld. Für die deutsche Industrie sei es daher lebenswichtig, die zweite Halbzeit nicht zu verschlafen, sagt Thorsten Dirks, Präsident des Deutschen Digitalverbands Bitkom.
Die zweite Halbzeit der Digitalisierung ist für mich die Digitalisierung im Geschäftskundenbereich, also im klassischen B2B-Segment. Und da geht es darum, dass wir unsere Leitindustrien digitalisieren müssen. Da geht es nicht so sehr um die Konsumentenangebote. Darum ging es in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, da gibt es keine große digitale Plattform in Europa, keine einzige. Die sind alle in den USA, ein paar wenige in China. In der zweiten Halbzeit können wir es uns gar nicht leisten, zurückzufallen. Deshalb müssen wir ja auch Tempo machen, um diese Halbzeit eben auch zu gewinnen.
2/3 der vom Bitkom befragten Unternehmen gaben an, beim Thema Digitalisierung eher Nachzügler zu sein oder gar den Anschluss verpasst zu haben. Ebenfalls 2/3 sind der Ansicht, dass sich ihr Geschäftsmodell durch die Digitalisierung verändert. Und trotzdem sehen 9 von 10 Firmen die Digitalisierung eher als Chance denn als Risiko. Als positives Beispiel nennt Thorsten Dirks den europäischen Flugzeugbauer Airbus.
Airbus hatte in der Vergangenheit ein riesen Lagerhaltungsproblem, weil sie auf jedem Flugplatz dieser Welt alle Ersatzteile, die an einem Flugzeug kaputt gehen konnten, vorhalten mussten. Was macht Airbus heute? Das Flugzeug funkt an die Bodenstation, wenn irgendetwas kaputt gegangen ist, und dann wird unten ein 3D-Drucker angeworfen, der dieses Ersatzteil druckt. Was ist das Ergebnis? Ich muss nicht mehr alle Ersatzteile dort vor Ort vorhalten und ich bekomme nur das Ersatzteil, was ich auch wirklich benötige.
Was aber bedeutet der digitale Wandel für die Arbeitsplätze? Eine Studie des World Economic Forum zeichnete Anfang des Jahres ein düsteres Bild. In den nächsten 5 Jahren fallen demnach in den großen Industrieländern rund 5 Millionen Arbeitsplätze weg. Die Studie des Deutschen Ingenieursverbands ist weit weniger pessimistisch, sagt VDI-Präsident Ungeheuer.
Im Grunde genommen ist es fast so etwas wie ein Ausgleich. Man sagt, die zukünftigen Herausforderungen werden eben neue Arbeitsplätze, andere Arbeitsplätze schaffen als bisher. Aber es wird in dem Sinne nicht zu einem großen Abbau kommen.
So sehen das zumindest 4 von 5 Befragten. Auch Bitkom-Präsident Dirks glaubt, dass zwar viele Arbeitsplätze wegfallen, es letztendlich aber mehr Jobs geben wird als vorher. Im Moment haben viele deutsche Firmen ein ganz anderes Problem. Sie suchen IT-Fachkräfte, finden aber nicht genug. Dirks sagt, das Problem lasse sich nicht mit nationalen Alleingängen bewältigen, und er warnt vor einer wachsenden Abschottung, wie sie etwa von der Partei AfD gefordert wird, die am Sonntag bei 3 deutschen Landtagswahlen Erfolge feiern konnte.
Na, ich sehe das als sehr, sehr gefährlich an. Das Letzte, was wir hier brauchen, ist Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit. Was wir brauchen, ist viel, viel mehr Integration hier in Deutschland. Wir brauchen offene Grenzen, wir brauchen ein Europa, denn nur mit einem Europa werden wir vor allen Dingen auch hier in Deutschland Arbeitsplätze sichern und uns im internationalen Wettbewerb gegen Amerikaner und Chinesen in Zukunft behaupten können. Also für mich ist das Thema Integration und ein einheitlicher europäischer Binnenmarkt ein wesentliches Thema für die Zukunft unseres Wohlstandes und unserer sozialen Sicherungssysteme.
Das war Thorsten Dirks, Präsident des Deutschen Digitalverbandes Bitkom, in einem Beitrag meines Kollegen Andreas Becker. Und das war's für heute in unserem Wirtschaftspodcast. In der Technik war Jan Eisenberg. Ich bin Rolf Henkel und bedanke mich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.